Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Pro Mann, Führen durch Fühlen. Es wird heute gehen um den Archetyp Krieger. Ich weiß noch, wie eine Ex-Freundin mal zu mir meinte, du bist eindeutig ein Krieger, und wie ich damals schwer beleidigt war. Also es war jetzt nicht unbedingt der Trennungsgrund, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, was will die denn von mir? Ich erinnere mich auch an die, ich glaube, letzte Mannsein-Konferenz in Berlin, wo es um den Archetypen Krieger ging und wo ein junger Mann sich meldete und in etwa sagte, also nur zur Erinnerung, ihr sprecht hier die ganze Zeit über Krieger. Und Krieger sind aber auch die Menschen, die andere umbringen. Der und ich, auch damals, haben Krieger hundertprozentig identifiziert mit Soldat. Ja. Und die erste Frage, die ich mir hier vielleicht stellen möchte, ist, muss das sein? Ist das die einzige mögliche Lesart des Begriffes Krieger? Ich persönlich glaube das nicht. Obwohl natürlich die Verbindung von dem Wort Krieger zu dem Wort Krieg irgendwie nicht von der Hand zu weisen ist. Ich habe deswegen jetzt mal gerade eben nachgeschaut, was denn die Etymologie, der Ursprung des Wortes Krieg ist. Im Deutschen leitet sich Krieg vom althochdeutschen Kreck oder Kreck ab, was ursprünglich Anstrengung, Beharrlichkeit oder Streben bedeutet. Das finde ich insofern ganz interessant, als hier ja nicht zwangsläufig von einer Auseinandersetzung, vor allem nicht im Außen gesprochen wird. Das kann ja genauso gut etwas sein, was sich innerlich vollzieht. Ich war jetzt gerade auf einem sehr guten Seminar, das erste einer Reihe zu den männlichen Archetypen. Und es war just das Kriegerseminar. Und deswegen hatte ich viel Gelegenheit, mir die Frage zu stellen, was der Begriff Krieger als positiv gemeinter Archetyp in der heutigen Zeit bedeuten kann. Abgrenzen kann man den Begriff erstmal vom Söldner, der nur für den eigenen Profit kämpft. Der Krieger dient, also er dient zum Beispiel anderen Menschen oder er dient seinen Werten. Als ich mich im Vorfeld ein bisschen beschäftigt habe mit der Theorie, fand ich die Vorstellung spannend, dass es den verwirklichten Krieger gibt und den sozusagen entwicklungsgestörten Krieger. Das heißt, jemand, der ein starkes Kriegerpotenzial hat, das sich aber nicht richtig entwickeln durfte, also vielleicht entfalten durfte, also als eine positive Kraft, als ein positiver Archetyp, sondern das irgendwo früh so Unterdrückung erfahren hat. Ich weiß nicht, ob dir, Mann, das bekannt vorkommt. Bei mir gibt es da eine Resonanz, vor allem, wenn ich den Krieger mit dem Gefühl Wut in Verbindung sehe. Ich weiß, dass gerade meine Wut für meine Umgebung nicht leicht auszuhalten war, besonders als Kind, und dass ich da vieles weggedrückt habe. Aber Wut ist so eine mächtige Kraft, die kommt immer irgendwie raus. Und wenn sie nicht raus kann, dann wird sie innerlich Chaos anrichten. Bis heute ist es für mich eine spannende Frage. Ist es möglich, Wut nicht nur als was Destruktives anzusehen, wo wir übrigens mittendrin sind in dieser Auseinandersetzung, ob der Krieger nur der ist, der Krieg macht? Also, wie kann Wut oder Wutkraft denn integriert werden als etwas Positives, eine positive Größe? Ich glaube, es gibt dafür viele Möglichkeiten, natürlich auch Risiken. Wut kann notwendige Veränderungen einläuten und unliebsame Wahrheiten ans Licht holen. Wut ist unsere Vitalenergie und unser Schutz. An einem Tag nach dem Seminar habe ich aus der Wut heraus die ganze Wohnung aufgeräumt. Wut kann sich auf verschiedene Weise übersetzen. In Klarheit, in Aktivität, in Abgrenzung. Ein Risiko ist allerdings, sich in der Wut zu verlieren, weil es ein so mächtiges Gefühl ist und dann mitgerissen von dieser starken Energie, unnötig zu verletzen, durch Aussprüche zum Beispiel oder durch Handlungen und Schaden anzurichten. Ich glaube, es ist gut, deswegen wie so ein paar, wenn es um Wut geht, wie so ein paar Sicherheitsventile einzubauen. Für mich ist das, wenn Wut akut ist und ich merke, ich finde im Augenblick in meinem Alltag damit keinen guten, unmittelbaren Umgang. Dann habe ich den Dachboden. Auf dem Dachboden hängt ein Sandsack. Ich gehe dann nach oben. Ich tanze einen Hakka, also diesen maorischen Kriegstanz. Boxe gegen den Sandsack, schreie gegebenenfalls. Da oben stürzt keiner. Und es ist auch nicht so, dass die Wut danach weg wäre. Aber diese akute, überwältigende Energie, dieses unglaublich starke, dieser starke, dieser destruktive Impuls, der ist dann weg. Und was häufig möglich ist danach, ist, dass ich dann runtergehe und das sagen kann, was mich gestört hat, ohne verletzend zu sein. Oder ohne eine so starke Energie dahinter, dass es die betreffende Person überfordert oder zwangsläufig zu Streit führt. Manchmal ist es auch nötig, dass ich noch andere Methoden danach nutze, um die Inhalte erst noch zu verarbeiten oder zu strukturieren und auch mehr mit meinem Herzen zu verbinden. Rauszufinden, worum es mir eigentlich wirklich geht, bevor ich dann in den Kontakt mit jemand anders gehe. Eine Frage, die ich mir in dieser Folge stellen möchte, ist, wie es mit anderen Gefühlen ist, die gewöhnlich als negativ angesehen werden, wie Scham, Selbstzweifel und so weiter. Ich gehe davon aus, dass alle Gefühle einen Wert haben und zur Entwicklung und Wachstum beitragen können. Die entscheidende Frage ist, wie mit diesen Gefühlen umgegangen wird. Wenn der Krieger etwas mit Beharrlichkeit, Streben und Anstrengung zu tun hat und er kein Soldat ist, dann frage ich mich, was für einen Krieg er ausficht. Ich glaube, seine Auseinandersetzungen finden vor allem innerlich statt, mit sich selbst. Für mich hat die Bereitschaft, vor solchen Gefühlen nicht davon zu laufen, sich aber auch nicht einfach mit ihnen zu identifizieren, etwas mit Kriegerkraft zu tun. Später mehr davon. Eine große Frage auf dem Seminar war die nach der aktiven Lebensgestaltung. Also nicht einfach hinzunehmen, wie das Leben sich so zum Teil aufgrund unserer Prägungen und Ängste entwickelt hat, sondern Klarheit darüber zu gewinnen, was ich mir wünsche, was mir dienlich ist und was nicht mehr. Daraus ergibt sich die Frage, was lade ich ein? Worauf möchte ich in Zukunft verzichten? Bei mir kam die Einsicht, dass ich zum Teil schwierigen Gefühlen und Situationen ausweiche, indem ich mich in sexuelle Fantasien flüchte. Es gab den Wunsch auf dem Seminar, das so nicht mehr zu tun. Und eine große Klarheit kam da über die Schritte, die das voraussetzt. Weil ich meine, nur mit Kriegerkraft da jetzt so eine Fantasie zu unterdrücken, keine Chance. Also ich glaube, es gibt irgendwo ein Sprichwort, wenn die Fantasie und der Verstand miteinander ringen, wird die Fantasie immer gewinnen. Nun gut, so ein Seminar ist ein dichter, aufgeladener Raum und spannend ist natürlich vor allem die Zeit danach, wo sich das Erarbeitete langsam setzt und nach im Alltag integriert werden kann oder auch nicht. Ich möchte einen Tag im Fahrwasser dieses Seminars beschreiben, um dir ein Gefühl zu geben für die Auseinandersetzungen im Alltag, zu denen dieses Kriegerseminar bei mir geführt hat. Der betreffende Tag hatte zwei Teile. Den ersten Teil habe ich als sehr positiv erlebt und den zweiten als negativ. Ich möchte dir einen Eindruck davon verschaffen, wie auch oder gerade der zweite, scheinbar negative Teil, sich durch Kriegerkraft für mich umdeuten ließ zu einer wertvollen Erfahrung. Und zwar jetzt zu Ostern, Karfreitag. Meine Frau wollte einen Familienausflug machen. Für mich war das in der Vergangenheit immer etwas, wo ich nicht besonders Lust drauf hatte. Wir haben uns oft auch gestritten während Familienausflügen. Und ich hatte das Gefühl, es gibt so viele verschiedene Interessen und ach naja. Ich habe mich dann eher rangehängt bei ihr häufig, was jetzt auch nicht unbedingt die optimale Lösung war. Und diesmal, vielleicht auch inspiriert nochmal von der Auseinandersetzung oder den Auseinandersetzungen während dieses Seminars, habe ich gesagt, ich organisiere das jetzt. Ich hatte etwas ausgewählt, worauf ich Lust hatte, was nicht zu groß war, nicht zu weit und nicht zu teuer. Und vor dem Losgehen habe ich versucht, so Eventualitäten mit Essen und Trinken abzudecken und vor allem die Kinder mit ins Boot zu holen, indem ich ihnen eine Summe zur Verfügung gestellt habe, gesagt, das können sie da selbstständig ausgeben. Direkt vor dem Losgehen fiel mir dann auf, wie schrecklich die Wohnung aussah, besonders die Küche. Und ich habe mich erinnert, wie fertig wir oft nach solchen Ausflügen sind. Dann haben wir also auf meine Initiative hin noch aufgeräumt und dann ging es um die Frage, wer fährt. Wir wollen immer beide fahren, ich und meine Frau. Dann habe ich Hanna auf dem Hinweg fahren lassen und ich auf dem Rückweg. Naja, also letztendlich war der Ausflug zwar nicht perfekt, aber für alle grundsätzlich eine positive Erfahrung. Und ich war stolz, dass ich das so in die Hand genommen habe und es mir geglückt war, meine Vorstellung von positiver Führung, worum es ja auch geht in dem Podcast, umzusetzen. Ich habe also das Thema proaktiv in die Hand genommen, versucht, die Perspektiven und Bedürfnisse aller Beteiligten zu berücksichtigen, klar gesagt, was ich will. Ich war vorausschauend und gleichzeitig aber auch kompromissbereit. So, das war die erste Hälfte des Tages. Danach hatten wir natürlich so ein bisschen unsere Zeit. Draußen war es kalt gewesen, wo wir alle müde waren, ein bisschen rumgehangen haben. Aber ich wusste, am Abend gibt es noch ein Männertreffen, also von meiner Männergruppe. Auch zu dem für mich sehr spannenden Thema Sexualität. Ich hatte das mitorganisiert, mitgeplant und grundsätzlich kann man sagen, habe ich mich darauf sehr gefreut. Und trotzdem ist es natürlich so, nach so einer intensiven gemeinsamen Familienzeit, dass es schwierig ist, sich loszureißen und in einen ganz anderen Kontext zu gehen. Und das habe ich diesmal wirklich gespürt. Also als ich das nochmal am Abend meinem Sohn, meinem kleinsten Sohn, gesagt habe, dass ich jetzt weg bin, da hat er mich gehauen. Und wir hatten so Situationen schon häufig in der Vergangenheit, dass er dann entweder so ganz betont gleichgültig war, so gar nicht Tschüss gesagt hat oder irgendwie mich Scheißpapa genannt hat oder was dergleichen. Und diesmal habe ich gesagt, ja, du bist traurig, dass ich jetzt weggehe, oder? Und er meinte dann, ja. Und das war für mich einerseits sehr schön, das nochmal so klar von ihm auch gesagt zu kriegen, worum es eigentlich geht. Obwohl man es sich ja auch denken kann. Und gleichzeitig war es natürlich auch nicht leicht, dann trotzdem zu gehen. Ich fühle mich in so einer Situation immer so ein bisschen so wie Odysseus, der gerade sein Kind gekriegt hat, von der Familie weg in die potenziell feindliche Welt hinausziehen muss. Und tatsächlich ist in so einem Moment ja auch was Tragisches drin. Ich finde es total wichtig, rauszugehen und seine Projekte zu verwirklichen und umzusetzen. Und gleichzeitig jedes Mal, wenn ich weggehe, spüre ich, es gibt meinen Kindern einen Stich, dass ich nicht da bin. Vor allem dem Kleinsten. Gefühlt habe ich also ein Opfer gebracht, weil es mir wirklich wichtig war. Umso frustrierender hat sich das angefühlt, was jetzt kam. Naja, in der Bahn habe ich mich noch vorbereitet, habe gemerkt, also es ist jetzt nicht so, dass dieses Thema Sexualität bei mir nur totale Jubelrufe auslöst. Weil natürlich war meine eigene Entwicklung, wie bei den meisten, wenn es um Sexualität und gerade um die Schattenthemen geht, auch schambesetzt. Dass da schwierige Sachen dabei sind. Ich habe mich gefragt, wie weit will ich denn darüber eigentlich sprechen? Aber grundsätzlich war so eine gewisse Erregung im Vorfeld da. Eigentlich insgesamt eine positive Erregung. Ja, ich wollte das ja auch mitgestalten und kam dann also an. Das ist eine relativ weite Strecke für mich und es war keiner da und so habe ich mir aufgeschlossen, habe den Raum vorbereitet, habe geräuchert, habe Musik gemacht, hatte mir vorgestellt, wir würden da tanzen zwischendurch und dann kam keiner. Ich saß da, guckte auf die Uhr, komisch, keiner da. Auch meine Mitorganisatoren, die mit mir zusammen diesen Raum halten, keiner kam. Und dann habe ich im Handy nachgeguckt, nachgelesen und musste mich erinnern, dass wir dieses Treffen verlegt hatten um eine Woche, weil ja Karfreitag war, Feiertag. Ich hatte das mitentschieden. Ich hatte sogar, als mein Kollege, wenn man so will, das nochmal gepostet hatte, da meinen Daumen hochgegeben, ohne es mir richtig durchzulesen und hatte aber immer noch den alten Termin im Kalender stehen. Große Frustration. War mir sehr peinlich. Auch, dass ich das verpeilt habe. Und ich dachte, naja, vielleicht freut sich ja die Familie. Dann nochmal zu Hause angerufen, hat sich überhaupt nicht gefreut. Meine Frau war inzwischen eher gestresst von dem Alleine, von der dichten Zeit dann zu Hause mit den Kindern und sagte mir zusätzlich, ja, aber dir ist schon klar, dass kommende Woche mein Kreis ist. Das war mir auch nicht klar. Tja, dann habe ich alles wieder zusammengeräumt und bin dann, hätte natürlich auch theoretisch noch da eine schöne Zeit verbringen können, aber ich dachte, dann bringe ich zumindest die Kinder ins Bett zu Hause. Die ganze Aktion kam mir dann also irgendwie gefühlt vollkommen nutzlos vor. Also dann einfach alles wieder zusammengebaut, die gleiche Strecke zurückgelaufen, gleiche Strecke zurückgefahren und wieder zu Hause angekommen, wie 3 Stunden meiner, ja, Lebenszeit, Ferienzeit vergeudet. So fühlte es sich an. So eine große Frustration. Und dazu eben die Aussicht, die Woche drauf kann ich nicht dabei sein. Das ist blöd für mich, ist blöd für die Leute, die da mit mir gerechnet haben. Natürlich habe ich auch noch versucht, das umzuorganisieren, aber es war schon absehbar, dass es nicht so einfach möglich sein würde. Ja, dann hatte ich das Gefühl, ich möchte das für mich umdeuten. Gerade weil es so unnötig ist, weil es so überflüssig schien, kam ich auf den Gedanken, ich möchte dieses Erlebnis reframen. Das ist ein Begriff, dass ich sage, ich nehme eine Sache und interpretiere sie für mich neu. Lege sie für mich neu aus. Und so kam der Gedanke, diesen Tag und dieses Erlebnis und die darauffolgende Auseinandersetzung im Fahrwasser dieses Kriegerseminars zu einer Podcast-Folge zu machen. Wieso ist es ein Kriegerimpuls, so eine Situation zu reframen? Für mich hat der Krieger die Bereitschaft, schwierige Situationen und Zustände zu konfrontieren, auszustehen und zu nutzen für seinen persönlichen Wachstum. Also die erste Antwort, als ich mir die Frage gestellt habe, wieso ist das eigentlich schiefgelaufen, woher kam das, dass ich mich da auf diese eine Weise rangehängt habe. Mein sehr aktiver und sehr zuverlässiger Kollege schreibt immer die Einladungen zu unseren Treffen. Und dann dachte ich, naja, er schreibt das ja eh. Und dann habe ich gesehen, irgendwie in der Gruppe hat er es geschrieben. Wie gesagt, Daumen hoch gegeben. Aber es mir nicht mehr richtig durchgelesen und mich da ganz auf ihn verlassen. Der erste Impuls war, ich will jetzt in Zukunft diese Einladung schreiben. Und auf diese Weise, auch mit dieser gewissen, ja, ich will es nicht Arroganz nennen, aber dieser Vorstellung, ich organisiere es ja, dann weiß ich ja schon Bescheid, muss mir nicht mehr durchlesen. Dass stattdessen ich in der Zukunft gerne der wäre, der sagt, der den anderen genau schreibt, wann der Termin ist. Um da selber auch diese Klarheit zu haben. Eine Sache, die mir dann direkt nach dem Seminar noch passiert ist, bevor ich schlafen gegangen bin. Ich dachte, vielleicht könnten ich und meine Frau noch Sex haben. Was natürlich von vornherein unwahrscheinlich war, weil der Tag war lang und sie fand es anstrengend, den Abend. Und tatsächlich war da auch an dem Abend nichts zu holen. Und ich war sehr enttäuscht und habe dann gemerkt, das ist eigentlich die gleiche Enttäuschung. Also, dass ich mit dieser positiven Erregung zum Seminar gegangen bin, jetzt werde ich mich auseinandersetzen und alles, und dann war einfach gar nichts. So eine Leere. Und so ähnlich hat sich das auch angefühlt. Und es schien mir, dass dieses Thema Sexualität da irgendwie emotional mit drin hängt. Dass ich darüber was lernen soll. Das ist so eine, ich denke, ist für alle klar, aber ich sage es noch einmal. Also ich würde es nicht als Technik bezeichnen, eher als eine Haltung gegenüber dem Leben, dass ich denke, wenn mir was passiert, dass ich immer auch gucke, was ist analog innerlich los? Woher kenne ich das schon? Was gibt es für Parallelen? Und was ist da möglicherweise deswegen für mich für ein Aussagegehalt drin? Und dann gab es ja diese Sache, über die ich gesprochen habe am Anfang, dass ich mich während des Seminars sozusagen verpflichtet habe oder innerlich verpflichtet habe, diese Fantasien, in die ich mich immer geflüchtet habe, loszulassen. Ich habe gemerkt, dass ich das oft gemacht habe an einer Stelle, wo ich auf schwierige Gefühle gestoßen wäre, aber dass durch diese Fantasien ein Anteil von mir wie in so einem kindlichen Mindset stecken geblieben ist. Ich mich da an so einer Stelle nicht weiterentwickelt habe. Und jetzt nach dem Seminar, das loszulassen, war irgendwie wie so eine Aufforderung innerlich, aber auch nicht ganz freiwillig. Also schon gewählt, aber nicht so, dass ich mich darüber gefreut hätte. Zu so einem Turbo-Learning. Und die paar Sachen, die mir an dem Abend ganz klar zu dem Thema dann auch bewusst geworden sind, dass es nicht reicht, dass ich Sex theoretisch will, sondern dass es um eine Kurve geht, die sich über den Tag zwischen mir und meiner Frau aufbaut, um die Verbundenheit zwischen uns. Und nicht nur um meinen Impuls, zum Beispiel am Abend. Und dass sie natürlich abweisend reagiert, wenn sie das Gefühl hat, dass meine Lust sich nicht wirklich auf sie bezieht, weil sie nicht zwischen uns gewachsen ist. Wenn ich den ganzen Tag für mich rödele, kann ich nicht damit rechnen, dass abends plötzlich eine große Verbundenheit da ist. Und eine andere Sache, die vielleicht noch wichtiger für mich war, war zu merken, dass mit dem ständigen Anspruch, den ich phasenweise habe, aber besonders jetzt auch nach dem Seminar hatte, Sex zu haben, dass ich damit verhindere, dass der überhaupt stattfinden kann. Einerseits, weil das wie so ein Versuch ist, das zu kontrollieren, was sich halt nicht kontrollieren lässt, weil es was ist, was spontan sich entwickelt und entsteht. Und andererseits durch den Groll, der bei mir darüber entsteht, wenn es nicht klappt. Dieser Groll, also diese gewisse Resignation, Unzufriedenheit, dieser latente Vorwurf, diese Wut, Trauer, das sind alles Gefühle, die da mitschwingen. Auch wenn sie vielleicht nicht ausgesprochen werden, gerne auch über einen längeren Zeitraum. Dass die diesen Zustand des Nicht-Sex-Habens, dass die den sozusagen besiegeln können. Und ich glaube, das ist bei mir schon oft passiert in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass diese Gefühle aber, diese Resignation und Unzufriedenheit und so weiter, dass die eigentlich schon viel älter sind und dass sie nur getriggert werden und dann aber wieder latent aktiv sind. Andererseits führen diese Gefühle dann dazu, dass ich mich oft nicht traue, Sex kraftvoll und positiv zu initiieren, aus Angst davor, abgewiesen zu werden. Auch weil ich aus diesem alten Mindset heraus glaube, dass es dann sowieso nicht klappen kann. Und dadurch wird mein Verhalten nach außen, dann gegenüber meiner Frau, unklar und widersprüchlich. Diese Auseinandersetzungen haben mir geholfen, weg von irgendwelchen Schuldzuweisungen gegen meine Frau oder mich, die Gefühle, die aufgetaucht sind, als ein Bestandteil von mir anzunehmen, anzuschauen und aus ihnen zu lernen, um über meine alten Muster hinaus zu wachsen. Am nächsten Tag, als ich mich noch so ein bisschen mit dem Abend und meinen Gefühlen in der Folge auseinandergesetzt habe, kam die Erinnerung an einen Ausspruch, den ich mal gehört habe. Be comfortable with sitting in your pain. Also übersetzt so in etwa, sich daran zu gewöhnen, dass ich mich damit wohlfühlen kann, mit meinen Schmerzen oder mit meinen schwierigen Gefühlen zu sein. Vielleicht nicht wohlfühlen, aber zumindest so eine Gelassenheit. Und ich glaube, das ist vielleicht die Botschaft, die ein Anteil von mir nochmal integrieren wollte, dass die scheinbar negativen Gefühle, dass ich sie einerseits nicht wegdrücken muss und auch nicht wegdrücken soll, dass sie zu mir gehören, aber mich auch nicht vollständig mit denen identifizieren und meinen Zustand nicht ausschließlich von dem, mein Wohlbefinden nicht von denen abhängig machen muss oder sollte. Also weder zu glauben, aha, so bin ich, noch sie wegzudrücken, wie ich es durch die Fantasien zum Beispiel gemacht habe. Und auch nicht in einen zwanghaften Aktionismus zu verfallen, um möglichst schnell alles irgendwie zu verändern. Der Krieger hat für mich die Bereitschaft, an so einer Stelle in der Begegnung zu bleiben. Sie auszuhalten und daraus eine Erkenntnis wachsen zu lassen oder eine Veränderung auf einer tieferen Ebene zu ermöglichen. Das ist der Krieg, den ich im Archetyp Krieger ausstehen muss. Wenn ich das Ganze jetzt noch zusammenfassen will, was die erste Tageshälfte mit sich gebracht hat, waren durchaus positive Erfahrungen. Aber sie haben eigentlich nur das bestätigt, was ich schon wusste mit diesem Ausflug, den ich da gemacht habe. Und wie viel mehr ich von dem scheinbar negativen Erlebnis gelernt habe, sobald ich mich entschlossen habe, es als etwas Wertvolles für mich zu reframen und zu nutzen. Im Alltag bedeutet das für mich jetzt zum Beispiel jedes Mal, wenn ich erwarte, dass wir Sex haben und es nicht klappt, kann ich mich theoretisch freuen über die alten Gefühle, die es rausbringt. Die anzugucken, weil die anzugucken, ohne mich völlig mit ihnen zu identifizieren, die Voraussetzung dafür ist, dass ich mich weiterentwickle und dass sich auch an dem Thema was entwickelt. Unnötig zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf diese Weise bald wieder Sex haben, so deutlich wächst. Tja, Mann, das ist a day in my life. Also ein kleiner Einblick in mein Leben. Die Folge ist sehr persönlich geworden. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen und es gibt eine Resonanz in dir zu meinem Erleben und dem Umgang damit. Was ich glaube, verstanden zu haben über den Archetypen Krieger: Der Krieger sieht jedes Gefühl als wertvoll und unterstützend an, aber er leitet von ihm weder seine Identität noch seinen Wert ab. Er bleibt nicht bei den Gefühlen stehen, sondern nutzt sie als Teil eines Prozesses, der immer auf persönlichen Wachstum, auf Transformation und Tiefung zielt, zumindest wenn das die Werte sind, denen er dient. Und was ist mit Veränderungen im Außen? Ich glaube, wenn wir wirklich etwas im Außen verändern wollen, müssen wir immer mit uns selber anfangen. Das Außen reagiert auf uns und so kann nachhaltige Veränderung geschehen durch persönliche Transformation. Vielleicht gibt es ja in dir auch einen Krieger, der erwachen möchte. Oder du willst deine Gedanken zu dem Thema mit mir teilen. Ich freue mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt und berichtest, was die Folge bei dir ausgelöst hat. Solltest du Interesse haben an meiner Arbeit als Männercoach, dann guck doch mal, unter dem Podcast befindet sich ein Link. Da kannst du draufklicken und kommst dann auf eine Seite, wo du ein bisschen mehr dazu erfährst, was ich mache, zu meinen Angeboten. Du hast da die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch mit mir zu vereinbaren, um zu schauen, ob ein Coaching bei mir für dich gerade sinnvoll und passend wäre. Abgesehen davon gibt es aber auch noch viele andere Angebote, die du zum Teil kostenlos gerne nutzen kannst. Bis bald.